Herzlich willkommen zu unserem Literaturhaus-Podcast Innenstadtmonolog. Wir sind Luisa Seidel,
Katrin Dittmar
und heute zu Gast Julia Kronberg vom Friedrich-Bödecker-Kreis. Herzlich willkommen, Julia.
Und vielen Dank für die Einladung.
Du warst ja schon mal bei uns hier mit dem Podcast, bist nicht nur unsere Nachbarin im Haus hier nebenan, sodass wir ganz viel Kontakt zueinander haben, schönerweise, wie ich betonen darf, sondern es gibt einen bestimmten Anlass, deswegen wir dich jetzt wieder eingeladen haben. Ihr habt ein großes Jubiläum.
Genau, wir werden in diesem Jahr tatsächlich 70 Jahre alt. 1954 wurde unser Verein von dem Namensgeber Friedrich Bödecker hier in Hannover gegründet.
Inzwischen ist das ja aber eine richtig große Organisation. Also ihr seid, wir wollen jetzt nicht zu formalistisch werden, aber vielleicht noch mal zur Erklärung. Ihr seid der Landesverband. Es gibt viele Landesverbände. Ihr habt einen Bundesverband und ihr engagiert und kümmert euch alle um die konkrete Leseförderung und Literaturvermittlung an Kinder und Jugendliche.
Genau, das ist richtig. Wir sind der älteste Landesverband, also wie gesagt, der Gründungsverband. Und seit 70 Jahren engagieren wir uns für die Leseförderung und die Literaturvermittlung. Und unser Schwerpunkt ist tatsächlich die Organisation, Vermittlung und Finanzierung von Begegnungen mit Autorinnen und Autoren in ganz Niedersachsen an Schulen und Kitas.
Ihr habt ja aber, also wir kriegen das ja immer so mit, was ihr so wegschafft. Wenn man das so hört, denkt man auch, ja, Lesung an Schulen, schicken eben da mal einen Autoren vorbei. Aber organisatorisch ist das ja auch eine große Kommunikationsleistung und ihr macht ja etliche 100 Lesungen im Jahr.
Wir organisieren im Jahr, vermitteln 700 bis 800 Begegnungen mit Autorinnen und Autoren, wobei man dazu sagen muss, dass wir mit großen Jugendbuchwochen in Niedersachsen kooperieren, wie Celle, Wolfenbüttel, Braunschweig, Göttingen. Das sind wichtige Partner für uns und über diese Jugendbuchwochen wird auch eine große Anzahl an Lesungen veranstaltet. Deswegen kommt diese sehr beachtliche Summe zustande. Wir machen darüber hinaus aber noch unzählige andere Kooperationsprojekte im Rahmen von Kultur macht stark, Schule und Kultur. Wir haben hier in Hannover viele interdisziplinäre Projekte auch mit Kultureinrichtungen verschiedener Art. Und also ich würde sagen, das Feld, was wir bespielen, ist sehr groß. Salto Vortale gehört auch noch dazu. Es ist ein großes Kinderliteraturfestival hier in der Stadt. Und unser Arbeitsspektrum ist sehr vielfältig.
Ja, das kriegen wir auch immer mit, dass gerade Salto Vortale finde ich auch mal besonders attraktiv schon anzuschauen. Ihr seid ja meist auf der Wiese am Rathaus, wart ihr schon und habt da ein großes Zelt gehabt und gibt's also ganz viele Möglichkeiten für Kinder auch spielerisch ans Lesen, an den Umgang mit Texten ranzukommen. Magst du mal so ein Beispiel nennen, wie das aussieht für jemanden, der das vielleicht gar nicht kennt?
Also bei Salto Vortale haben wir in diesem Jahr tatsächlich auch ein Jubiläum gefeiert, nämlich schon das 5-jährige Jubiläum. Und unsere Ausgabe hieß deswegen auch Durchhalten, dranbleiben, Glückwunsch, weil es darum ging,
Kann man uns ja so über einen Tisch hängen, diesen Spruch.
Genau, also so ein bisschen weitermachen, nicht aufgeben, Widerstände überwinden, das ist die Idee. Die Grundidee von Salto Vortale war eigentlich, das sinnerfassende Lesen in den Mittelpunkt zu stellen und über die Interessen von den Schülerinnen und Schülern, die zu uns kommen, die Welt der Literatur zu erschließen. Also das heißt, wir sind ja auch sehr interdisziplinär aufgestellt und ausgehend von einer Geschichte, die wir lesen, bieten wir im Anschluss daran Möglichkeiten, sich mit dem Thema der Geschichte auseinanderzusetzen, aber wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen und auch je nach Interesse. Das kann sein über Musik, über Kunst, über Archäologie, Politik, Geschichte. Also dass du wirklich sagen kannst, an diesem Lesestoff interessiert mich vielleicht dieser kleine Aspekt. Und darüber kann ich jetzt eigentlich eine ganz neue Welt erschließen. Und so stellen wir uns einfach auch Leseförderung, wenn sie mal richtig Spaß machen soll, und über das Buch und das eigentliche Lesen hinausgehen soll vor. Wir haben in diesem Jahr zwei Jubiläumsprojekte. Das erste Projekt heißt 70, 70, 70. Und das sind anlässlich dieses Jubiläums 70 Lesungen für 70 Euro. Ich muss dazu sagen, eine Kita oder eine Schule zahlt bei uns für eine Lesung normalerweise 140 Euro, also ist 70 Euro im Prinzip die Hälfte dieses Betrages. Deswegen sind wir auf dieses Zahlenspiel gekommen. Und diese Aktion wurde eröffnet mit dem Minister für Wissenschaft und Kultur, Falko Moors, und dem Autor Ingo Siegner hier aus Hannover bei einer Veranstaltung mit Schülerinnen und Schülern der Grundschule Wettbergen, wo man erleben konnte, was unsere Arbeit eigentlich ausmacht, nämlich der direkte Kontakt zwischen Autor und Schülern. Und das war ganz wunderbar. Und wie gesagt, der Minister war auch da, weil das Ministerium diese Aktion fördert. Und diese 70 Lesungen für 70 Euro finden jetzt im Laufe des Jahres an Kitas und Schulen in Niedersachsen statt.
Und Ingo Siegner, der ist ja total bekannt, aber das ist der mit dem kleinen Drachen Kokosnuss und den Erdmännchen, ne? Und der genau. zeichnet ja auch so toll. Ich war ja nicht dabei. Hat der Minister auch was gezeichnet?
Oder der Minister hat er was erzählt? Hat nichts gezeichnet, aber es ging tatsächlich in der Geschichte von Ingo auch um wissenschaftliche Themen. Und da hat er den Minister etwas eingebunden. Mhm. Aber Ingo macht das eben so, wie wir uns das im Idealfall vorstellen. Er zeichnet live vor Ort. Das heißt, er zeigt nochmal, wie seine Figuren entstehen. Er bezieht die Kinder dabei ein. Er liest etwas aus seinem Buch und es gibt einen sehr lebhaften Austausch. Und das ist so eigentlich die Idealform von Autorenbegegnung für uns.
Ja, da versteht man auch, ne, dass es eben nicht so ist. Wir kennen das noch, also ich kenne es noch aus der Schule, obwohl ich auf diese Weise mal Erich Fried kennenlernen durfte, was für mich damals eine große Sache war. Das war natürlich klassisch. Man saß in der Aula, der Autor kam, saß hoch oben. Und Erich Fried war ja sehr klein, der musste sich zusätzlich noch auf seine Aktentasche setzen, weiß ich. Also mich hat das auch sehr beeindruckt, was er gesagt hat. Aber der blieb natürlich weit weg für uns. Also da war ganz unvorstellbar, obwohl das von den Autorinnen und Autoren aus vielleicht anders gewesen war, dass man tatsächlich in direkten Kontakt geht. Auch wenn wir da keine kleinen Kinder mehr waren. Da hat sich doch, ist ja auch lange her, aber da hat sich auch viel geändert. Es ist sehr viel mehr Aktion und das klingt total verlockend, was du schilderst.
Ja, und das geht ja auch um die Begegnung, sag ich mal, in dem Fall dann mit einem Künstler, ne? Das ist ja auch ein ganz anderer Lebensentwurf, als ihn die Kinder vielleicht kennen. Und das ist auch ein Aspekt, der dabei nicht unwichtig ist. Und es gibt ja dann auch immer viele Fragen, die Fragen, wie verdienst du dein Geld? Was verdienst du an einem Buch? Wie viele Kinder hast du? Mit wem bist du verheiratet oder auch nicht? So, also ne, das ist natürlich gibt es diese Fragen immer, aber das macht dann den Austausch auch irgendwie schön und lebendig und man sieht, das ist auch ein Mensch und das macht Spaß.
Ja, und das zweite Projekt?
Was genau, das zweite Projekt, also ich muss sagen, dieses 70-Projekt ist schon fast ausgebucht. Wir haben uns da auch an Brennpunktschulen und Schulen gewandt, die sonst noch nicht mit uns regelmäßig zusammenarbeiten und das wurde sehr gut angenommen. Deswegen gibt es da noch ein paar Lesungen, die wir zu vergeben haben, aber nicht mehr viele. Aber das zweite Projekt mit dem Titel Tolle Tandems startet direkt nach den Sommerferien und das ist ein wunderbares Projekt, wie ich finde, das von der VGH-Stiftung gefördert wird und bei dem wir 22 zweitägige Schreibwerkstätten mit 7 Autorinnen und Autoren hier in Niedersachsen an Schulen anbieten. Das Projekt ist für die Klassenstufen 5 bis 12 und die Idee war eben ein Jubiläumsprojekt daraus zu machen und den Blick zurückzuwerfen, aber gleichzeitig natürlich auch im Hier und Jetzt zu sein. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir gesagt haben, das Schreiben entsteht ja immer aus dem Lesen. Und alle Autorinnen und Autoren, die heute für uns arbeiten, haben natürlich auch ihre eigene Geschichte mit ihren eigenen Lieblingsautorinnen oder Autoren. Und sie haben alle viel gelesen und deswegen haben wir sie eingeladen zu sagen, wer ist eigentlich die Person oder der Schriftsteller, die Schriftstellerin, die dich in deinem Leben als Schriftsteller maßgeblich beeinflusst hat. Und ausgehend von dem Autor oder der Autorin, die sie gewählt haben, bauen sie ihre Schreibwerkstätten auf. Also um das jetzt ganz konkret zu machen, nicht so abstrakt zu bleiben, haben wir zum Beispiel Tobias Kretschi, ein Illustrator, der sich mit Michael Ende in seinen Schreibwerkstätten beschäftigen wird. Wir haben Lisa Krusche, eine Autorin aus Hildesheim, die sich auf Christine Nösslinger beziehen wird, weil die sie total geprägt hat. Wir haben Nina Vega aus Hannover, die etwas zum Autor Ottfried Preußler machen wird. Manfred Schlüter, ein Illustrator, der Boy Lornsen gewählt hat. Also das sind alles Autorinnen und Autoren, die früher für den FBK Niedersachsen gearbeitet haben, die heute nicht mehr leben und die bilden im Prinzip ein Tandem mit den Autorinnen und Autoren von heute.
Das ist ja ohnehin so, ihr habt ja ein Wahnsinnsverzeichnis von Mitgliedern, also als Autor oder Autorin kann man bei euch Mitglied werden, man muss allerdings auch ein paar Kriterien erfüllen, man muss eben auch wirklich veröffentlichen in unabhängigen Verlagen, nicht im Selbstverlag und dort kann man dann eben im Verzeichnis sein, dass klar ist, der oder diejenige hat Interesse, auch an Schulen zu gehen. Und wenn man das mal liest, euer Verzeichnis der letzten, dieser eben 70 Jahre, das ist ja wirklich das Who is Who der Kinder- und Jugendbuchliteratur deutscher Sprache. Mhm. Da fehlt Niemand.
Genau.
Das ist ganz irre, finde ich.
Und das wollten wir eigentlich auch mit diesem Projekt zum Ausdruck bringen. Also wir wollten nochmal zeigen, diese Autorinnen und Autoren, die jetzt den Ausgangspunkt für die Werkstätten bilden, die sind alle Klassiker der Kinderliteratur geworden. Und das ist das Schöne einfach, dass man das darüber nochmal vermitteln kann und auch in den Schulen vermitteln kann, dass der Blick zurück natürlich auch einer ist, der sich immer lohnt und der ganz viele Entdeckungen bereithält. Also das ist das Ziel des Projekts.
Ja, ich erinnere mich noch, aber tatsächlich an eine Autorinnenbegegnung, muss man sagen, mit Christine Nöstlinger. Ihr hattet sie nämlich mal eingeladen hierher zu uns ins Haus. Ich durfte mich schon als Literaturhaus beteiligen und das ist ja allgemein bekannt, aber ich möchte es auch noch mal etwas anekdotisch wiedergeben. Sie war ja dafür bekannt, wirklich grantig zu sein. Also Wiener Schmäh war gar nichts, aber sie war bei uns eigentlich ganz lieb. Nur ich erinnere mich auch, dass ich einem Mädchen aus meiner Verwandtschaft gesagt habe, willst du mal kommen, Christine Nöstlinger kommt, deren Bücher liest du doch auch. Und dann sagte die, ach, die gibt's wirklich? Weil die irgendwie gedacht hat, diese virtuelle Bücherwelt, die entsteht irgendwo im Unfassbaren und ist ganz toll. Aber das war für mich so ein Paradebeispiel, dass man klar macht, hey, da steckt ein Mensch dahinter, den kannst du auch kennenlernen und mal von dem oder derjenigen hören, wie das Leben so aussieht, unterschreiben und wie ein Buch zustande kommt.
Ja, und ich glaube sogar Astrid Lindgren war mal für den Treffpunkt Hannover, das ist eine Autorentagung, die wir auch veranstalten in regelmäßigen Abständen, eingeladen und wäre auch fast gekommen. Hat dann in letzter Sekunde absagen müssen, aber weil du sagst, das Who is Who, also es waren tatsächlich alle Größen hier. Und ja, das ist jetzt schön, dass man das in so einem Projekt, tolle Tandems, verbinden kann.
Ich glaube, ihr seid aber auch schon quasi ausgebucht, ne? Wenn das jetzt noch jemand hört, der denkt, oh, ich bin an der Schule, ich möchte auch eine Lesung, das ging, glaube ich, ganz, ganz schnell, oder?
Nee, also es ist so, die Ausschreibung, es ist tatsächlich eine Ausschreibung, man muss sich bewerben. Grundsätzlich gibt es dieses Projekt mit den zweitägigen Schreibwerkstätten schon sehr lange. Das wird in Kooperation mit der VGH-Stiftung von uns veranstaltet. Und dafür kann man sich eben dann ab den Sommer, also wenn die Sommerferien zu Ende sind, ab dem Schulanfang bewerben. Ist jetzt keine komplizierte Sache, ne? Man muss einfach nur sagen, welchen Autor oder welche Autorin man einladen möchte und warum. Und dann wird es eine Jury-Sitzung geben, wo wir tatsächlich dann die Anzahl 22 auswählen werden an Schulklassen, die mitmachen.
Die Nachfrage wird sicher größer sein.
Genau, das ist das Problem, in Anführungsstrichen.
Sehr ja, gut. Eigentlich könnten wir noch, das ist ja auch immer mein was ich immer wiederholen muss, leider. Also wir könnten schon auch noch wachsen. Ihr könntet eigentlich auch wachsen bei all dem, was ihr macht. Ihr macht das ja im Grunde zu zweit. Man möchte das dann immer gar nicht glauben. Das soll aber nicht darauf hinweisen, dass hier irgendetwas defizitär wäre, wie manche Macherinnen und Macher das da glauben, sondern das sieht man nochmal wie in der freien Kulturarbeit, die ihr ja auch seid. Ihr seid ja auch ein freier Träger. Doch ganz engagiert gearbeitet wird.
Ja, man ist so ein bisschen die, wie heißt das, eierlegende Wollmilchsau. Von der Briefmarke bis
zum Konzept.
Bis zum Antrag, bis zum Abrechnen. Geld einsammeln ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, gehört alles dazu. Also man muss wirklich Allrounderin sein.
Ja, aber umso schöner, dass das klappt, dass ihr so tolle Projekte macht. Du hast gerade gesagt, wir gucken nicht so sehr darauf, dass wir uns selber feiern, obwohl ihr das natürlich dürftet, sondern ihr richtet euer Jubiläum eigentlich auf das Klientel, wie man so sagt. Und wir wollten mit dir zusammen jetzt auch noch einen kleinen Ausblick in unser Programm nach der Sommerpause werfen. Und wir haben auch alle noch ein paar Buchtipps mitgebracht, du auch. Aber jetzt, glaube ich, Luisa, hast du was dabei?
Ja, wir können schon mal schauen, wann es bei uns weitergeht, denn wir haben diese Woche noch eine Lesung mit Dietmar Suess am Donnerstag und danach verabschieden wir uns auch in eine kleine Veranstaltungssommerpause und starten dann wieder am 24.8. mit unserem Hoffest. Das ist gemeinsam mit dem Friedrich-Bödecker-Kreis beispielsweise und allen anderen Nachbarinnen und Nachbarn im Künstlerhaus und im Schauspielhaus Hannover. Da gibt es dann einen ganzen Samstag voller Programm draußen auf der Bühne, aber auch im Schauspielhaus. Das wird hoffentlich bei schönem Wetter wieder ganz toll und bunt. Und ja, dann können wir noch mal ein paar Namen vielleicht nennen, die wir in diesem Herbst schon eingeladen haben. Nora Busson wird kommen mit ihrem neuen Roman Reichskanzlerplatz. Dann Arno Geiger wird uns wieder einmal besuchen mit seinem neuen Roman. Die Lyrik-Edition hat eine zweite Ausgabe. Es kommen Margarete von Schwarzkopf, Besat Karimkani, In der Klartext-Reihe haben wir spannende Themen. Wir haben beispielsweise Markus Benzmann vom Korrektiv zu Gast, der über den Aufstieg der AfD sprechen wird. Wir haben Wolfram Eilenberger zu Gast mit
Europameister. Ich muss dir ins Wort fallen. Das kann nicht die Autoren-Nationalmannschaft hat ja die Europameisterschaft. Wenn das hier zu hören ist, ist sie wahrscheinlich schon gelaufen und wir wissen ja nicht, wie sie ausgeht, aber die Deutschen haben mal wieder die Autoren-Nationalmannschafts-EM gewonnen und Wolfram Eilenberger hat ein Tor vorbereitet, ganz toll, sich dabei leider eine Rippe gebrochen, wie wir gestern erfahren haben. Also wir hoffen, er erholt sich bis dahin.
Ja, dann gratulieren wir an dieser Stelle dazu nochmal und freuen uns schon, wenn er dann hoffentlich wieder gesund.
Aber sorry, ich bin ja da jetzt reingegrätscht, das muss ich nochmal irgendwie
so heißen. Gar kein Problem. Aber jetzt hast du mich auch ein bisschen durcheinander gebracht.
Ja, was das mache ich immer so hier, deswegen.
Das ist ja vielleicht schon mal ein Ausblick auf den September, Oktober. Und weil wir über Feierlichkeiten und Jubiläen sprechen, möchten wir auch jetzt schon mal ein Save the Date für die Buchlust in diesem Jahr anmerken. Die wird stattfinden am 23. und 24. November. Und auch wir haben einen Grund zum Feiern. 30 Jahre gibt es die Buchlust jetzt. Und zu diesem Jubiläum laden wir 30 unabhängige Verlage ein und werden hier, wie in jedem Jahr, eine schöne Ausstellung haben mit einem tollen Lesungsprogramm und freuen uns schon jetzt auf die Jubiläumsbuchlust. Genau, da sind wir jetzt gerade dabei, alles zu planen. Ja, und
genau, wir machen nämlich auch ein bisschen Urlaub, aber natürlich sind wir nicht den ganzen Sommer weg, sondern arbeiten am Herbstprogramm und auch, das geht dann schon bis Februar, werden noch viele interessante Autorinnen und Autoren kommen. Aber da die Sommerzeit ja doch noch weitgehend vor uns liegt, haben wir uns gedacht, wir geben wieder ein paar Tipps für die Sommerlektüre.
Genau. Möchtest du vielleicht anfangen, Julia, du als Gast, mit deiner?
Ich kann anfangen. Ich habe zwei Bücher dabei. Ich fange jetzt vielleicht erstmal mit dem an. Clarice Lispector. Das ist ein Buch mit dem Titel Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau. Clarice Lispector ist 1920 in der heutigen Ukraine geboren, ist dann, als sie noch ganz klein war, mit ihrer Familie vor den Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung dort geflüchtet, nach Südamerika ausgewandert, nach Brasilien und hat, glaube ich, zuerst mit der Familie in Recife und dann in Rio de Janeiro gelebt. Und dieses Buch ist im Prinzip eine Ansammlung von Erzählungen. Es gehört noch ein zweiter Band mit dem Titel »Aber es wird regnen« dazu. Und ja, ich habe gerade gedacht, es ist echt schwer, darüber zu sprechen. Wie kann ich das jetzt irgendwie auf den Punkt bringen? Aber genau das macht eben auch das Besondere an ihrer Literatur aus. Also es sind Erzählungen von ganz alltäglichen Situationen, die Frauen erleben. Also das kann eine Fahrt im Bus sein, ein Restaurantbesuch mit dem Ehemann und einem Geschäftspartner, der Besuch der Schwiegermutter, ein freier Tag. Und in dem Erleben, besser gesagt, in dem Beschreiben dieser alltäglichen Situation bricht irgendwie plötzlich das Leben ein in seiner ganzen Widersprüchlichkeit, in seiner ganzen Zerrissenheit, mit all den Verunsicherungen, die wir alle kennen, mit den ganzen inneren Kämpfen. Und das Besondere daran ist, also es sind nicht die Geschichten an sich, sondern wie Clarice Lispector das erzählt. Also es ist so eine ganz einfache, aber sehr sinnliche und körperliche Sprache, die auch oft komische Wendungen hat, absurde Wendungen, manchmal ist es fast surreal. Und es ist wie so ein großer poetischer Zauber, würde ich sagen, der sich auf einen niederlegt und du liest das und du denkst dir, wow, genau so ist es. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist dieses S? Ich könnte das gar nicht sagen. Und das finde ich so unglaublich schön und das ist wirklich das Beeindruckendste, was ich in den letzten Jahren gelesen habe, deswegen habe ich es auch heute mitgebracht, weil ich da immer wieder reingucke. Also man kann das nicht am Stück weglesen, aber das ist wirklich so, mal eine Geschichte wieder lesen und du bist total verblüfft, verstört und fasziniert. Und irgendwo habe ich mal gelesen in Frankreich eine Schlagzeile, das ist wie Écriture pieds nus, also wie barfuß schreiben. Und das ist eigentlich ein schönes Bild. Du stehst mit beiden Beinen auf der Erde, aber du bist total schutzlos und also so würde ich beschreiben, was sie macht, aber es ist eine große, also sie gilt als große brasilianische Schriftstellerin, ist ja auch sehr bekannt, also ich bin nicht die Erste, die das entdeckt, aber ich finde das total faszinierend und schaue da immer wieder rein.
Ja, das ist eine tolle Empfehlung und ich muss mich outen, du sagst, sie ist bekannt, aber ich habe mit dem Namen nicht sofort was assoziiert und ich werde mir das auf jeden Fall für meine Ferien jetzt besorgen nach dieser deiner begeisterten Beschreibung. Ja, ich glaube,
es gibt so einen Fanclub. Also ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen auch gar nichts damit anfangen können und andere haut das total um. Und zu denen gehöre ich. Also ich lege es allen ans Herz, es zu probieren.
Da kann ich vielleicht ohne Absprache hier mal anknüpfen, weil ich habe noch mal aus den Frühjahrsbuchtiteln und ich darf verraten, dass sie auch noch im Herbst zu uns kommen wird im Rahmen der Literatur Nord, weil es mir so super toll gefallen hat, Maren Kames Hasenprosa mitgebracht. Da fällt es mir genauso schwer zu beschreiben, was da passiert, weil es ist alles andere als eine plotorientierte Literatur, wo einfach eine Geschichte erzählt wird. Und ich habe begonnen, diesen Text zu lesen. Ich kannte Maren Kames schon als Lyrikerin mit ihren Gedichten. Und mich hat gleich so, die erste Seite hat mich gleich irgendwo ganz anders hinkatapultiert, weil das also eine sehr fast surreale, skurrile, aber auch sehr witzige Sprache ist. Und es geht tatsächlich um die Ich-Erzählerin, die von einem Hasen begleitet wird, durch eine Landschaft, aber auch irgendwie durchs Leben und am Ende wird doch auch aus der Familie erzählt. Insbesondere Frauenporträts spielen eine Rolle der Mutter und der Großmütter. Und mich hat das sehr berührt, dass jemand ohne Urteil, dass jemand einen Weg findet, ohne Urteil die eigene Familie zu beschreiben, ohne sich immer da selbst so zu positionieren. Und ich hatte, als ich das Buch anfing zu lesen, ein bisschen Angst, oh, hält das, ne? Oder fällt man irgendwann aus dieser Erzählweise ins Bodenlose oder langweilig? Überhaupt nicht. Also nochmal Hasenprosa, Maren Kames. Wer an sowas Freude hat, würde ich sagen, auch kein. Deswegen
dachte ich, knüpfe ich an. Klingt total ähnlich, ehrlich gesagt. Ne? Also es, sicher ist, anders, aber.
Ja, sicher anders, aber es ist auch etwas für Menschen, die sich mal einfach fallen lassen wollen in so einen Text. Und nicht sagen, who done it, was passiert. Mhm. Und trotzdem gibt es natürlich Handlung. Mhm. Also das.
Clarice Lispector hat übrigens auch einige Kinderbücher geschrieben, unter anderem Das Geheimnis des denkenden Hasen.
Das ist
auch ein total faszinierendes Buch.
Das Geheimnis des denkenden Hasen möchte ich auch sofort
Also
lesen.
Unglaublich, ich habe auch alles von ihr sofort gekauft, also nachdem ich sie entdeckt hatte. Alles, was es auf Deutsch gibt, zumindest habe ich und das gehört auch dazu. Aber das ist auch so ein Buch, das ist total rätselhaft. Also dafür muss man offen sein, glaube ich. Mhm.
Ja, schön. Das macht auch Freude.
Ja. Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, was weniger rätselhaft ist. Da kann man sehr gut sagen, was darin passiert. Und zwar habe ich von Stefan Reuss seinen aktuellen und zweiten Roman Lauter mitgebracht. Der ist bei Jung und Jung erschienen. Und Stefan Reuss habe ich gelesen, also den Debütroman Triceratops war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Da habe ich etwas kurz darüber gelesen und dachte, das klingt super spannend, das kaufe ich mir. Und dieser Debütroman hat mich sehr nachhaltig beeindruckt, komplett in der Wir-Form geschrieben. Da war ich natürlich gespannt, wie ist der zweite Roman. Und ich muss gestehen, die ersten Seiten waren so ein bisschen schwierig, um da reinzukommen. Da dachte ich, weil er zeitgleich vom Jetzt und von der gerade erlebten Reise nach Kuba erzählt. Und da dachte ich, irgendwie bin ich noch nicht so richtig drin. Aber ich habe dann ein paar Seiten durchgehalten, denn ich wusste ja, das erste Buch hat mir gut gefallen. Und auch dieser Roman hat mir wieder sehr gut gefallen. Es geht um Leon, der Protagonist, der auf einer Reise auf Kuba ist oder in Kuba und die Nachricht erhält, dass seine schwer kranke Mutter nun in Kürze vermutlich sterben wird. Und er macht sich direkt auf den Rückweg und kommt 20 Minuten zu spät. Also wäre sein Zug nicht aufgehalten worden, wäre er pünktlich da gewesen, um seiner Mutter noch einmal die Hand zu halten. Und er ist dann wütend, traurig, überlegt sich, was wäre gewesen, wenn ich es noch geschafft hätte, hätte sie mich erkannt, vielleicht wäre das Ende ein anderes gewesen, also wäre sie einfach anders in den Tod gegangen und er leidet einen Zusammenbruch, er ist Mitglied einer Band und lässt sich, also zieht sich ganz zu Hause zurück, geht nicht ans Telefon, vergräbt das im Schrank und er trauert einfach und macht sich selbst Vorwürfe. Und diese Freundinnen und Bandmitglieder holen ihn aber raus aus diesem Abgeschiedensein von der Welt und versuchen ihn wieder ein bisschen aufzubauen. Und die Musik spielt im ganzen Roman eine riesengroße Rolle. Und auch die Musik baut ihn wieder etwas auf nach dieser Trauer. Nur dann kommt der zweite Schlag, er erkrankt an Hodenkrebs. und fällt dann wieder in so ein Loch. Auch wenn alle ihm sagen, ja, wenn ich mir irgendeinen Krebs aussuchen würde, dann Hodenkrebs, sagen anscheinend alle Ärzte.
Ach Gott.
Und ja, also es ist schon, also es sind schwere Momente, die dieses Buch hat, aber es ist einfach spannend zu sehen, wie er damit umgeht. Wie verarbeitet er diese Schuldgefühle und diese Rückschläge im Leben? Es geht um Familie und Freundschaft und es geht auch immer um Enttäuschungen und verzeihen können, um Erinnerungen auch durch Musik, denn seine Mutter war sehr musikalisch und viele Musikstücke, wenn er da nur so einige Töne hört, dann denkt er direkt an Momente seiner Kindheit. Und es ist am Ende auch ein versöhnliches Buch, kann ich vielleicht sagen.
Und der Titel Lauter, ich habe nämlich auch schon überlegt, hat das was, also Lauter könnte ja sein, rein und lauter, aber es kann ja auch sein von statt leiser, einfach lauter. Hat, ja. Hat das mit der Musik zu tun? Kann man, also erwarte jetzt nicht, dass du mir das erklärst, aber hat es die Anspielung auf die Musik
damit? Ja, also er ist Mitglied einer, also er hat da eine andere Bezeichnung für, seine Bandkolleginnen sagen, einer Punkrock-Band. Er hat eine ganz bestimmte Abstufung davon, New Metal, ich weiß das gerade gar nicht, was seine Bezeichnung für diese Band ist, aber einer sehr lauten Band, also sie machen sehr laute Musik. Und einer seiner Freunde, Anton, der hat sich nach dem, der war auch Punker und hat sich nach dem Selbstmord seiner Schwester, für den er sich verantwortlich fühlt, sehr zurückgezogen. Er wird immer von einem der Buddhist genannt, der meditiert sehr viel und ist nach Venedig gegangen. Und ab der Hälfte ungefähr des Romans geht der Protagonist auch nach Venedig und besucht seinen Freund dort und versucht es auch einmal mit der Stille. Und ja, er sagt irgendwann, das ist dein Weg, damit umzugehen, die Stille. Meiner ist es nicht unbedingt. Und dann nimmt der Roman auch nochmal einen Fahrt auf. Also dieses, die laute Musik, die leisen Töne, die Stille, das alles spielt auch eine Rolle in diesem Roman. Ja, jetzt habe ich sehr viel darüber gesprochen. Das ist eine Empfehlung von mir für den Sommerurlaub. Also Stefan Reuß, Lauter, Jung und Jung.
Genau. Klingt gut. Ich habe für noch was ganz anderes mitgebracht. Wir hatten ja in dieser Saison auch zu Gast Matthijs Deen mit seinem neueren Krimi. Matthijs Deen hat ja aber auch schon andere Bücher geschrieben als Krimis. Und eins ist dabei, das mich besonders fasziniert. Das heißt Fluss ohne Grenzen und im Untertitel Der Rhein, eine literarische Biografie. Und das ist gerade auch so für die Lektüre, wenn man nicht so im Eins was durchlesen will, sondern doch ab und zu von, ich weiß nicht, Eis essen gehen, Strand oder Wandern unterbrochen vielleicht unterwegs ist oder auch wenn man zu Hause ist. Ein ganz, ganz schönes Porträt dieses Flusses. Und ich habe erst so einen Moment gezögert, weil als Deutsche, zumindest meiner Generation und da ich ja auch mal Geschichte studiert habe, weiß man, der Rhein hat ja auch unheimlich viel zu so Besitzansprüchen zwischen Franzosen und Deutschen geführt. Es gab viel Deutschtümelei im 19. Jahrhundert, erst recht im 20. Jahrhundert dazu. Und den Rhein habe ich immer so ein bisschen vernachlässigt und fand das ganz toll, dass Matthijs Deen, der natürlich vom Delta des Rheins kommt, dort, wo er ins Meer mündet, in die See mündet, den Rhein befährt und eine kulturgeschichtliche Erzählung, sehr unterhaltsam und sehr faktenreich, aber auch zu diesem großen, breiten Fluss, der eben doch durch mehrere Länder fließt, macht. Also Matthijs Deen ist bei Knesebeck erschienen, schon vor 2 Jahren oder so. Der Rhein, eine literarische Biografie, Fluss ohne Grenzen.
Ja, da kann ich sagen, mir fehlt der Rhein hier, weil ich habe 2-mal in meinem Leben in Städten am Rhein gelebt, Düsseldorf und dann vor Hannover-Ludwigshafen. Und da fließt der Rhein durch und ich finde das unglaublich toll, wenn es einen breiten Fluss gibt, der irgendwie so ein bisschen die große, weite Welt auch versprüht an Gefühl. Und hier gibt es die Leine, ja. Aber ja. Ich muss sagen, also ein Fluss transportiert halt auch immer ein Gefühl, ein Lebensgefühl. Und das vermisse ich hier manchmal.
Heinrich Heine hat ja gesagt, allerdings über Göttingen, wo die Leine noch schmaler ist, der ja nun auch aus Düsseldorf kam oder doch in Düsseldorf auch geboren ist, der hiesige Bach heißt die Leine.
Ja.
Und leider hat ja der Städtebau der 50er und 60er Jahre auch dazu geführt, den Entschluss, den Fluss fast ganz zu verbauen und zu kanalisieren. Also das, was wir von der Leine hatten, ist ja bis auf ein kurzes Stück unterm Erdboden verschwunden. Die Leineinsel wurde abgerissen und das finde ich auch sehr schade, weil ich finde, Leben am Fluss ist wirklich etwas von, Offenheit und Bewegung.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich habe ja, darf das vielleicht schon noch sagen, weil ich das auch schon so lange mache, ich habe schon unsere Arbeit hier, Luisa, verglichen mit dem Leben am Fluss. Wir haben ja so eine Station, die Leute kommen und gehen, die Autorinnen und Autoren, auch das Publikum. Und wir haben eigentlich unter dem Aspekt, wir haben schon zu tun, aber wir haben eben auch eine schöne Position, weil wir immer wieder angelaufen werden und die Leute auch wiederkommen. Aber es ist immer Bewegung drin und immer interessant. Und
der das ist so ein bisschen wie,
das, ja, das kann es umbenennen. Ja, da müssen wir den Schiffgraben vielleicht einfach selbstständig wieder fluten oder so, dann können wir das vielleicht machen. Wir sind ja nah am Schiffgraben hier. Luisa, jetzt hatte ich gerade schon, du hast auch noch was Zweites mitgebracht.
Ja, ne? Ich kann gerne weitermachen. Ich habe ein Buch mitgebracht, was wahrscheinlich etwas bekannter ist als das erste. Und zwar, und ich bemühe mich jetzt, es richtig auszusprechen, von Sascha Stanišić. Richtig, Katrin macht den Daumen hoch. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Das war der sehr lange Titel und Sascha war in der letzten Woche hier bei uns, beziehungsweise weil unser Raum etwas zu klein war, waren wir im NDR-Funkhaus im kleinen Sendesaal ausverkauft. Und ja, dieses Buch ist ein Erzählungsband, es sind verschiedene Geschichten, wobei ich überlegt habe, ob ich vielleicht einfach hier sage, was meine Lieblingsgeschichte ist. Meine Lieblingsgeschichte ist die Doppelkopfgeschichte, wo sich vier, ja, ich spiele auch selber Doppelkopf in einer Doppelkopfrunde und fand es irgendwie schön, dass gerade dieses Spiel ausgewählt wurde von Sascha, der selber meinte, er ist nach der Recherche ausgestiegen wieder aus der Doppelkopfrunde. Es sind vier Freunde, die sich jeden Samstag, ich glaube um 11, treffen und gemeinsam Doppelkopf spielen. Und es gibt einen ganz besonderen Freund in dieser Runde, der erzählt die wahnwitzigsten Geschichten. Also die sind so unglaubwürdig, dass man schon fast denkt, das kann man sich nicht ausdenken. Vielleicht ist es sogar wirklich passiert. Aber es fragt niemand nach, ach wirklich, das ist passiert? Sondern alle sagen, und dann, was ist dann passiert? Und wenn er erzählt, dass er mit einem Panzer heute vorgefahren ist, geht auch niemand zum Fenster und guckt nach. Nur der eine Gastspieler, der an dem Tag dabei ist, möchte aufstehen und direkt wird er von zwei Freunden festgehalten, um das nicht zu hinterfragen, um nicht diese tolle Fabulierkunst des Freundes und diese Geschichten zu unterbrechen. Und das fand ich irgendwie so einen ganz schönen Begriff von Freundschaft. Ja, aber es gibt noch ganz viele andere tolle Geschichten in diesem Buch. Ein großes Thema ist das, was wäre, wenn? Oder wie könnte unser Leben weiterverlaufen, wenn wir das so entschieden hätten? Oder so können wir vielleicht mal 10 Minuten anprobieren. Also es gibt sozusagen diesen Anproberaum in der einen Geschichte, wie unser Leben in 20 Jahren aussehen könnte. Und dann könnte man das einloggen. Das ist die Geschichte eines Jugendlichen ganz am Anfang. Ja, also es sind viele tolle Geschichten, die aber auch, das hat er auch, also der Autor auch selbst gesagt, ähnliche Themen auf ganz unterschiedliche Weise besprechen, nämlich das, was wäre, wenn. Und ja, ich kann dieses Buch nur jedem ans Herz legen und vor allem kann ich eine Lesung mit dem Autor daraus, was man gar nicht so richtig Lesung nennen kann, sondern eher Performance, jedem ans Herz legen. Also wer ihn noch live erleben kann, unbedingt ein Ticket kaufen oder die Performance, die bei uns stattgefunden hat im NDR, dann nachhören. Ich glaube, Ende September, Anfang Oktober, das genaue Datum können wir dann auch noch mal in die Shownotes schreiben bei uns.
Genau, die eben ganz erwähnten Bücher, da schreiben wir einfach dazu.
Ja.
Und da können wir auch noch mal den Sendetermin im Sonntagsstudio bei NDR Kultur, kommt das, dazu veröffentlichen.
Soll ich weitermachen?
Ja, gerne.
Mit meinem zweiten Tipp. Meine Bücher stehen im Zeichen der Poesie. Das ist der Titel Es flüstert und rauscht, Naturgedichte für Kinder von Josef Guggenmoos. Und Josef Guggenmoos ist witzigerweise, ich glaube, 1922 geboren, 2 Jahre nach Clarice Lispector, allerdings im Allgäu. Und er ist ein Dichter, vor allem aber ein Kinderdichter, ein ganz bedeutender, nach dem auch ein wichtiger Kinderlyrikpreis benannt ist. Und in diesem Buch sind 12 Naturgedichte versammelt und das Tolle daran ist, es gibt nicht nur was zum Lesen oder zum Hören, wenn es vorgelesen wird, sondern auch ganz viel zum Gucken. Also es ist wunderbar illustriert. Ich reiche es jetzt hier einfach mal direkt weiter. Und ja, es ist einfach eine Einladung, genau hinzugucken, das Kleine anzuschauen, die Ameisen, die Würmer, die Mikrokosmen, die es in der Natur gibt. Und darum geht es in diesen Gedichten, ob du dich in den Wind stellst oder das Gewitter beobachtest. Also es sind einfach ja wunderschöne Gedichte mit wahnsinnig tollen Illustrationen, zum Beispiel von Jonas Lauströer oder Anna Schilling oder Nele Brönner. Und das macht total Spaß, das zu lesen. Und das Schöne daran ist, dass auch die, die es vorlesen, glaube ich, was davon haben. Also es ist offiziell für Kinder ab 5. Man kann es auch sehr gut als Vorlesebuch nutzen. Und ich denke, die ja, Vorlesenden werden sich auch daran erfreuen können.
Ja, ich habe es hier gerade in der Hand. Es ist auch wirklich toll. Ich schaute gerade, wer hat es illustriert, aber es sind tatsächlich verschiedene Illustratorinnen und Illustratoren. Das ist ganz toll. Und mir geht natürlich sofort das Herz auf, weil ich als Kind, irgendwo habe ich es bestimmt auch noch im Regal, ein Guggenmoos-Buch hatte mit Gedichten. Und ich habe schon als Kind leider vielleicht die Neigung gehabt, so Sachen, solche Sachen auswendig zu lernen, so oft zu lesen, bis ich auswendig konnte. Und ich freue mich richtig, dass du Josef Guggenmoos mitgemacht hast.
Ja, und vielleicht
so ein bisschen vielleicht für manche in Hintergrund
getreten. Ja, also er ist jetzt nicht so bekannt wie Morgenstern, Kästner, ne, aber er ist eine Größe der Kinderlyrik. Und witzigerweise, oder das ist vielleicht die Brücke auch zu unserem Projekt Tolle Tandems nochmal, Arne Rautenberg, der selber Schriftsteller, Dichter ist, Josef Guggenmoos gewählt hat als Ausgangspunkt für seine Schreibwerkstatt. Und Arne Rautenberg war ja auch schon bei euch zu Gast. Ja. Also er schreibt Gedichte für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und auf diese Schreibwerkstatt freue ich mich auch schon richtig. Also ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ich da auch mal vorbeischauen kann. Was er dann daraus macht.
Genau, das noch nebenbei, auch wenn ich hier das Buch zur Erinnerung gar nicht vorliegen habe, aber Arne Rautenberg auch unbedingt der Empfehlung für Kinder und Erwachsene. Und ich finde auch, dass er in seiner Lyrik für Erwachsene so viel Alltagsweltlichkeit einpflicht, ohne dass es banal ist und da oft den bewegenden Moment findet, der einen anrührt. Mhm. Das sind auch so Gedichte, die einen erschüttern können, obwohl sie nicht besonders pathetisch sind, aber auch einfach mitnehmen. Und das, also Arne Rautenberg ist auch ein ganz toller zeitgenössischer Dichter.
Und dieses Buch öffnet ja auch mit den Zeilen, schaut man genau, dann ist viel los, dann ist das Kleine schön und groß.
Ja, das ist und super.
So in diesem Sinne vielleicht mein Tipp.
Ich habe auch noch ein Jugendbuch mitgebracht und da wir uns vorher nicht abgesprochen haben und nicht auf Vielfalt geschaut haben, Überraschung, auch von Sascha Stanicic das nochmal mitgebracht und zwar Wolf. Das ist ein Pixi-Buch, was er jetzt auch machen durfte. Ich glaube, das jüngste der Bücher, ganz sicher bin ich nicht, es ist aber auch egal, es ist ein Jugendbuch, was von einem Jugendlichen, würde jetzt nicht sagen, Junge oder Mädchen, aber ich denke mal Junge, spielt, der mit der Mutter alleine lebt und ins Ferienlager soll und da absolut keine Lust hat dazu, dann aber natürlich doch hinfährt und da genau das erlebt, was man eben unter Jugendlichen und Kindern erlebt, nicht nur tolle Zeiten und alles easy, sondern eben auch Hänseleien, die ans Mobbing grenzen und wie er sich da so durchschlägt und wie er damit klarkommt, wo Freundschaft anfängt und aufhört und Mut, das ist auch wirklich toll und ich fand eben auch hoch amüsant. Deswegen lohnt es sich auch, das im fortgeschrittenen Alter noch zu lesen, diesen Eindruck, der er macht von diesem Jugendlager und diesen Betreuerinnen und Betreuern. Ich habe ihn hinterher gefragt, waren die nicht sauer auf dich? Nein, gar nicht, weil ich fand, die waren so gezeichnet. Es ist nicht karikaturhaft, aber ich dachte, oh ja, genau, solche kannte ich auch. Und irgendwie ist das also auch schön, auch gerade als Urlaubslektüre durchaus auch für Erwachsene mit ihren Kindern und Jugendlichen, aber auch mal für eine lustige Stunde alleine oder anderthalb und zwei. Ist nicht ganz dünn, das Buch. Also es hat doch über 200 Seiten, meine ich. Allerdings auch viele tolle, 170 sehe ich gerade, viele tolle Zeichnungen von Regina Kehn dabei. Also Wolf von Sascha Stanicic auch nochmal empfohlen.
Und ich kann dir sagen, diesen Tipp habe ich mir gestern auch gekauft.
Ach, guck.
Das so, nehme ich tatsächlich mit
noch,
in den
habt
Sommer.
Habt ihr noch Tipps? Wir haben ja schon frei. Ich habe noch eine Sache dabei. Das habe ich mir aber nur gekauft. Menschen, die mich kennen, wissen warum. Ich war, ab und zu gehe ich ja doch auch noch mal in eine Buchhandlung. Natürlich immer in den lokalen Buchhandel, um etwas zu erstehen. Zum Beispiel, wenn ich Bücher verschenke. Vieles kriegen wir ja auch zugeschickt, muss man sagen, wenn wir danach fragen. Und da lag auf dem Tresen die Zeitschrift Delphi. Und da ist eine Katze drauf. habe ich dann natürlich sofort gedacht, was ist das denn? Und das nächste, was ich sah, der erste Name des Autors, der auch beteiligt, Dennis Utlu, habe ich gedacht, so, okay, nehme ich sofort mit. Und das ist auch toll. Also es gibt inzwischen schon eine zweite, womöglich dritte Ausgabe, bin ich jetzt gar nicht so auf dem Laufenden. Delphi ist aber noch eine relativ neue Zeitschrift zu Literatur und Kunst. Und die erste Ausgabe ist zum Thema Tempel. Kunsttempel, weiß man ja schon, in den Tempel werden aber auch Opfergaben getragen. Es geht also auch um Geld und im Tempel geht es um alles Mögliche. Und die Autorinnen und Autoren, die hier beteiligt sind, haben sich auf ganz verschiedene Weise Gedanken gemacht. Und der Anspruch der Zeitung ist, oder der Zeitschrift ist auch, aktuelle Literatur zu zeigen, als in vitale Lesekultur und über den Tellerrand hinaus auch international. Und ich finde, das gelingt hier gut. Und es hat hier fast jede und jeder einen Beitrag, der hier auch die Debattenkultur mit angeschoben hat. Und Herausgeberin sind unter anderem Fatma Aydemir und Hengame Yagobi Farah. Also wirklich, wirklich interessant. Sperrige Texte, leichtläufige Texte, auch viele Bilder. Und ich finde spannend, was da noch kommt. Logischerweise, wie heißt das Thema der zweiten Ausgabe? Fleisch. Tempel und Fleisch. Also man kann sich auch ein bisschen klar machen, dass hier auch, dass es auch inhaltlich und stilistisch zur Sache geht. Das Magazin für neue Literatur, Delphi, hat mir einfach gut gefallen. Ja, also es muss nicht immer eine Katze drauf sein, dass ich zugreife. Aber das war so ein einfach, ja, man sieht, wie sowas funktioniert, ne? Umschläge machen eben auch viel aus und gerade in unseren Buchläden, wo viele schön gemachte Bücher doch auch liegen, gibt sowas manchmal einen Impuls. So wie die schönen Bilder in dem Guggenmoos-Buch, das du dabei hast, Julia.
Ja. Ja, dann haben wir alle Bücherstapel, die wir hier liegen haben, einmal besprochen. Ganz viele tolle Tipps. Ich werde auch einige davon, glaube ich, mir noch zulegen jetzt für den Sommer. Genau, wir schreiben alle Bücher auch nochmal in die Beschreibung zum Podcast. Und jetzt möchte ich mich auf jeden Fall bei Julia bedanken. Vielen Dank für das Gespräch und für die tollen Buchtipps.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde von euch. Wir sehen uns ja täglich, aber
du gehst, glaube ich, jetzt sogar fast direkt in Urlaub, wir ein bisschen später. Aber wir hören und sehen uns und wer Lust hat, kann dann auch wieder den nächsten Podcast hören. Auf jeden Fall noch vor Start unseres Programms Ende August. Da stellen wir dann auch die Beteiligten noch etwas näher vor. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.